Guten Morgen. Auch von mir herzliches Willkommen an alle, die heute da sind. Und ich würde es Gemeinde glauben, dass egal, ob sie jetzt seit vielen Jahren jeden Sonntag regelmäßig kommt oder heute zum ersten Mal da seid oder irgendwas dazwischen, dass Gott zu euch sprechen möchte. Und wir glauben, dass er da den gesamten Gottesdienst dafür verwendet. Die Lieder, die Gebete und auch jetzt die Zeit, wo wir uns sein Wort, die Bibel anschauen. Wir beten da, dass Gott zu dir persönlich spricht und in deiner Situation, in deinem Leben etwas für dich hat, was dich ermutigt, was dich stärkt, was dich herausfordert. Und wir wissen das, wir kennen das wahrscheinlich alle, es gibt Phasen im Leben, manchmal sind es kurze Phasen, manchmal sind es sehr, sehr lange Phasen, wo das Leben einfach trocken und dürr ist. Ich glaube, je älter das man wird, desto älter werden auch diese Phasen, aber manche Leute erleben das auch schon in jungen Jahren, dass es über Jahre hinweg ein sehr trockenes, dürres Leben ist. Und das wirkt sich natürlich auch aus dann auf unsere Beziehungen, auf unseren Glauben, wie wir unser Vertrauen auf Gott sehen, unsere Liebe für andere Leute, unser Verhalten. Das wird alles so trocken und man hat nicht mehr die Kraft, die Energie dafür. Man weiß dann auch nicht mehr, wie man beten soll oder wie man überhaupt zu Gott reden soll, was man damit machen soll. Und ich glaube, wir geben in solchen Situationen oft zwei verschiedene Hinweise oder Hilfen, gut gemeinte Ratschläge, die wir dann nicht immer so hilfreich sein können. Das eine ist, was wir sagen, ja, glaub einfach dran, bete einfach und es wird schon gut werden. Aber oft beten wir und glauben wir und es wird nicht gut und es wird vielleicht sogar schlimmer. Gut gemeint auf diese Vorschläge, aber nicht immer ganz in der Realität dann umsetzbar. Der andere Vorschlag ist, naja, hilf dir selbst, so hilft dir Gott. Streng dich doch ein bisschen mehr an, überwinde das doch und du wirst irgendwann wieder rauskommen aus dieser Dürrezeit. Aber ich glaube, die Antwort, die uns die Bibel gibt, ist eine andere. Es ist einerseits, dass Gott uns festhält in der Beziehung zu ihm, er immer wieder neue Wunder wirken kann in unserem Leben und dass er derjenige ist, der uns Einsicht schenkt, der unsere Herzen immer neu weich machen kann und öffnen kann und erleuchten kann für das, was er mit uns vorhat. Und das ist so wichtig, dass auch wir an dieser Beziehung zu ihm festhalten und diese Beziehung auf eine ganz besondere Art und Weise leben können. Die Frage, die wir uns heute in der Predigt stellen wollen, ist, wie beten wir für uns und für andere. Vor allem, wenn wir mal in so einer trockenen, dürren Zeit sind. Aber nicht nur. Wie beten wir allgemein für uns und für andere Menschen? Und um diese Frage zu beantworten, werden wir uns heute die zweite Hälfte vom ersten Kapitel im Epheserbrief anschauen. Letzte Woche haben wir vom Tom gehört, von der ersten Hälfte vom ersten Kapitel im Epheserbrief. Heute werden wir uns die Verse 15 bis 23 anschauen. Und in dem, was der Tom letzte Woche gesagt hat, das war ja wirklich ein Feuerwerk, dieser Brief, ja, wo Gottes Erlösung und seine Gnade wunderbar präsentiert wurde. Der Lobpreis von Paulus, mit dem er diesen Brief empfängt. Es ist unglaublich, welche Realitäten er da erwähnt. Heute geht es dann ins Gebet über. Da gibt es zuerst ein Dankgebet für diesen Lobpreis und dann eine Fürbitte, ein Bittgebet. Und meist hängen diese Sachen eng zusammen in den Briefen und auch in unserem Leben. Lobpreis, Dank, Fürbitte, das sollte und müsste immer wieder eng verbunden sein. Ich lese euch jetzt mal ein paar Verse vor, Verse 15 bis 19 aus dem Epheserbrief Kapitel 1. Und hört euch mal zu, wie der Paulus das da schreibt. Hinzu kommt, dass ich gehört habe, wie beständig euer Glaube an den Herrn Jesus ist und was für eine Liebe ihr allen entgegenbringt, die zu Gottes heiligen Volk gehören. Wegen dem kann ich nicht anders, als Gott immer wieder für euch zu danken. Jedes Mal, wenn ich bete, denke ich auch an euch. Ich bete, dass Gott, der Gott unseres Herrn Jesus Christus, der Vater, dem alle Macht und Herrlichkeit gehört, euch den Geist der Weisheit und der Offenbarung gibt, damit ihr ihn immer besser kennenlernt. eröffne euch die Augen des Herzens, damit ihr erkennt, was für eine Hoffnung Gott euch gegeben hat, als er euch berief. Was für ein reiches und wunderbares Erbe er für die bereithält, die zu seinem heiligen Volk gehören. Und mit was für einer überwältigend großen Kraft er unter uns, den Glaubenden, am Werk ist. Zuerst sagt Paulus hier, er hört vom Glauben und von der Liebe, die sie haben. Der Glaube an Gott und die Liebe füreinander. Seht ihr, das sind genau diese zwei Elemente, die oft fehlen oder die oft austrocknen, wenn wir in unserem Leben eine Phase haben, wo alles in uns ein bisschen trocken ist. Aber er sagt, ich habe gehört, dass es gut läuft bei euch. Und trotzdem möchte ich beten, dass ihr noch mehr und mehr Einsicht erlangt. Ich habe es in meiner Einleitung vor 3 Wochen schon gesagt, der Epheserbrief war wahrscheinlich ein Rundbrief an verschiedene Gemeinden, verschiedene christliche Gruppierungen in Kleinasien. Und Paulus hat die nicht alle selbst persönlich gekannt. Deswegen schreibt er, ich habe gehört von eurem Glauben, weil vieles, das hat er nur über Berichte gehört. Natürlich kann es auch sein, dass es in den Jahren, die vergangen sind zwischen seinem Aufenthalt dort und wo er den Brief schreibt, dass sich da einige Leute neu bekehrt haben und dass er jetzt hört, wie es denen im Glauben geht. Aber die Reaktion auf das, was er hört in den Gemeinden, ist ein Dankgebet und eine Fürbitte, dass es weiterhin so gut läuft. Er sagt, jedes Mal, wenn ich vor Gott ins Gebet komme, denke ich an euch. Jedes Mal. Also er ist so dankbar für das, was Gott hier gemacht hat. Und trotzdem betet er, dass es noch besser und besser und besser wird. Dass sie noch eine tiefere Einsicht erlangen. Dass die Beziehung zu Gott gestärkt wird. Und dass er ihre Herzen mehr und mehr erfüllt mit seinem Geist. Und ich denke, davon können wir einiges lernen auch. Wie wir für uns selbst und für andere Menschen beten können. Wollt ihr das auch wissen, wie wir für uns und für andere beten können am besten? Ja, ich glaube, hier ist eines der besten Beispiele der Bibel, wie wir füreinander beten können. Schauen wir uns das doch gemeinsam an. Das zentrale Anliegen, das Paulus hier nennt, ist, dass wir Gott besser kennenlernen. Und ich glaube, das ist immer möglich. Deswegen hat Gott auch für uns eine Ewigkeit vorbereitet. Dass wir in der Ewigkeit ihn besser und besser und besser kennenlernen können. Gott ist ewig, Gott ist allmächtig, allwissend. Und mit unserem begrenzten menschlichen Verstand können wir ihn zwar wahrhaftig erkennen, aber nie alles auf einmal. Und deswegen schenkt er uns eine ganze Ewigkeit, dass wir ihn kennenlernen können. Also habt Mut, es geht immer noch mehr und mehr und wir können immer noch tief in unsere Beziehung zu Gott wachsen. Und er schreibt hier an die Epheser, dass Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der Vater der Herrlichkeit, etwas macht, damit sie ihn besser kennenlernen. Was ist es, was er machen muss? Was ist es, was er ihnen schenken muss? Er sagt, sie brauchen den Geist der Weisheit und der Offenbarung. Für manche klingt das vielleicht ein bisschen komisch. Ich muss zugeben, ich tue mir auch schwer mit dieser Formulierung, Geist der Weisheit und Offenbarung. Da gibt es ein paar Möglichkeiten, wie man das interpretieren kann. Vorhin hat er schon geschrieben in diesem Kapitel, dass sie den Heiligen Geist erhalten haben, das Siegel ihrer Erlösung. Also wäre es jetzt ein bisschen komisch, wenn er sagt, ich bete nochmal, dass ihr den Geist erhaltet. Andere haben dann gesagt, naja, hier geht es um den menschlichen Geist und Geist ist hier ein anderes Wort für den Verstand, für das Denken und ich bete, dass Gott euren menschlichen Geist, euer Denken, mehr Weisheit und Einsicht schenkt. Es gibt aber auch noch eine dritte Möglichkeit, wo ich denke, dass die ein bisschen hilfreicher sein kann. Und zwar, dass Geist hier eine Beschreibung ist. Dass es hier um geistliche Weisheit und Einsicht geht. Das ist gar nicht so unmöglich und gar nicht so selten in der Bibel. Sogar im nächsten Vers finden wir hier ein Beispiel. Da steht im Originaltext sowas wie, der Reichtum der Herrlichkeit des Erbes. Ja, Reichtum, Herrlichkeit und Erbe. Aber in unseren Bibelübersetzungen steht es meistens als reiches und herrliches Erbe. Also Reichtum und Herrlichkeit werden hier auch als Beschreibungen für dieses Erbe verwendet. Darum denke ich hier, dass es ganz angemessen ist, dass wir sagen, er schenkt ihnen eine geistliche Einsicht und geistliche Weisheit. Aber keine Sorge, natürlich ist es der Heilige Geist, der dieses wirkt und gibt. Und dann wiederholt er hier diese Bitte noch einmal in Vers 18. Er sagt, Gott möge euch die Augen eures Herzens öffnen oder erleuchten eigentlich. Gott möchte euch Weisheit und Einsicht in eurem Herzen geben. Und das Herz, vor allem im biblischen Denken, ist ja nicht nur ein Organ, das Blut in unserem Körper zirkuliert. So wichtig das auch ist, es ist viel mehr. Es ist der Sitz der Gefühle und des Denkens und der Einsicht. Aber was ist das Ziel von dieser Erleuchtung? Welche Weisheit, welche Offenbarung sollen sie da erlangen? Drei Punkte nennt uns Paulus hier. Und ich möchte euch nochmal an diese drei Punkte erinnern, von denen ihr hier spricht. Damit ihr erkennt, erstens, was für eine Hoffnung Gott euch gegeben hat, als er euch berief. Also die Hoffnung eurer Berufung. Zweitens, was für ein reiches und wunderbares Erbe er für die bereithält, die zu seinem heiligen Volk gehören. Also das Erbe. Und drittens, mit welcher überwältigend großer Kraft er unter den Gebenden am Werk ist. Also die Hoffnung der Berufung, das wunderbare Erbe und die Macht, mit denen er am Werk ist. Schauen wir uns kurz diese drei Punkte an, wie Gott uns da erleuchten möchte. Erstens, erkenne die Hoffnung deiner Berufung. Wir haben das im Text von letzter Woche schon ein bisschen gehört, dass Gott eine besondere Berufung mit dem Menschen hat. In Vers 4 und 5 dieses Kapitels schreibt der Paulus, in Christus hat Gott uns schon vor der Erschaffung der Welt erwählt, mit dem Ziel, dass wir ein geheiligtes und untadeliges Leben führen. Dann weiter, von allem Anfang an hat er uns dazu bestimmt, durch Jesus Christus seine Söhne und Töchter zu werden. Das war sein Plan, so hat er das beschlossen. Also er hat das von Anfang der Welt erwählt und er hat es bestimmt in Christus. Es war sein Plan. All das sind Worte für die Berufung, die er über uns ausspricht. Wo er sagt, ich möchte, dass ihr bei mir im Team spielt. Ich möchte euch dabei haben. Und ich möchte, dass du in Christus wächst und ein geheiligtes, ein wunderbares Leben führen kannst. Berufung ist hier jetzt nicht eine spezielle Berufung, die er für einen besonderen Menschen vielleicht ausspricht, sondern im Allgemeinen. Der Ruf zum Glauben, die Tatsache, dass Gott dich an seiner Seite möchte, in seinem Team. Und was ist die Hoffnung dieser Berufung? Na, es ist die Tatsache, dass Gott dich nicht in deinem Team will, weil du der beste Spieler bist, der beste Beter, der beste Lobpreiser, sondern weil er es will. Er will dich und das ist ein unglaubliches Privileg. Und wir als Christen, wir glauben an die Gnade Gottes und dass wir nichts dazu beitragen können, zu unserer Erlösung. Dass Gott derjenige war, der gesagt hat, ich möchte dich retten. Ich möchte meinen Sohn schicken, der an eurer Stelle die Strafe hält und am Kreuz stirbt. Der Wolfgang hat in der neuen Gemeindeinfo einen super Leitartikel über die Gnade geschrieben. Und über das zweite Kapitel vom Epheserbrief, das dann die nächste Stelle ist, wo es um unsere Erlösung geht und die Gnade Gottes, die in unserer Erlösung wirkt. Und ich glaube, das wird hier schon ein bisschen angetastet. Die Hoffnung unserer Berufung, dass es aus Gnade allein ist. Die Hoffnung, dass Gott derjenige ist, der sagt, ich will dich. Der dir dadurch Identität gibt. Und als sein Kind dich in Christus berufen hat. Und diese Hoffnung, die ist offen für jeden, der erkennt, wer Gott ist und sagt, mein bisheres Leben, das war vielleicht nicht immer so gut. Ich habe mich nicht um Gott gekümmert, sondern um das, was er von mir will. Und die Bibel sagt, und da kommen wir auch wieder im Epheserbrief Kapitel 2 dazu, dass unser bisheriges Leben ein totes Leben war. Aber wenn wir zu Gott kommen, haben wir ein neues Leben. Und dieses Angebot, das steht jedem offen, der zu Gott kommt und sagt, es tut mir leid für die Art und Weise, wie ich mein bisheriges Leben gelebt habe. Für die Schuld, die ich aufgelastet habe auf meinen Schultern. Aber ich möchte dir, Herr, jetzt vertrauen, dass du da einen Weg geschaffen hast. Und dass wir in Jesus Christus glauben, der diese Schuld auf sich genommen hat, am Kreuz, der gestorben ist und diese Schuld ein für alle Mal begraben hat und wieder auferstanden ist von den Toten zu einem neuen, ewigen Leben und dass wir dieses Leben jetzt auch führen dürfen. Und weil Gott derjenige ist, der es gemacht hat und der dich festhält, ist die gute Nachricht, dass du das nicht verbocken kannst. Er hat dich berufen und er wird dich festhalten und durchtragen. Und wie viel mehr wird uns da noch erwarten? Weil seinem Team und seiner Mannschaft ist jetzt schon der Sieg sicher. Und da kommen wir zum zweiten Punkt. Nach der Hoffnung unserer Berufung, der Reichtum des wunderbaren Erbes. Also mit Gott sind wir auf der richtigen Seite, ganz bestimmt. Er schreibt vorhin im Kapitel in Vers 11, dass Gott uns seinem Plan entsprechend zu Erben gemacht hat. Wir sind seine Kinder und damit auch seine Erben. Er hat uns erkauft, erlöst, befreit. Und er hat da noch viele zukünftige Verheißungen, die er für uns bereithält, dass wir die Ewigkeit mit ihm verbringen dürfen, dass er alles neu macht, ein neuer Himmel, eine neue Erde. Und ich glaube, besonders im Leiden und besonders in diesen trockenen und dürren Tagen, Wochen, Monaten, Jahren, ist das eine sichere Hoffnung, an der wir uns festhalten können. In scheinbar unmöglichen Situationen. Wir haben vorhin kurz von der Gebetsstunde gehört und wir haben ja zwei Gebetsstunden, eine am Mittwochvormittag und dann am Abend. Und ich bin meistens in der Gebetsstunde am Vormittag und diejenigen von euch, die da regelmäßig sind, die wissen, wir beten da jede Woche für unmögliche Anliegen. Da geht's jede Woche um Leben und Tod. Da geht's um unglaubliche Sorgen, Leiden, Schmerzen. Und wir vertrauen trotzdem, dass Gott da eine richtige Lösung dafür hat. Dass er eines Tages Antworten bringen kann. Und dass er schon jetzt eingreifen kann. Und das ist eine Hoffnung im Leiden, kein bloßes Vertrösten auf den Himmel, aber eine biblische Antwort, die uns das Ziel und die Richtung zeigt, was Gott mit uns und mit dieser Welt vorhat. Eine gute Hoffnung. Und dass er derjenige ist, der da auch wirken kann. Also wir haben uns jetzt die Berufung und das Erbe angeschaut. Und man könnte sagen, Berufung, das ist so der Anfang des christlichen Lebens und Erbe so geht eher Richtung Zukunft. Und ich glaube, beides ermutigt uns jetzt in der Gegenwart, aber vor allem ist es der dritte Punkt, Gottes Macht, Gottes Kraft, die uns da ermutigt. Ich möchte nochmal Vers 19 als Erinnerung lesen. Dritter Punkt, mit was für einer überwältigend großen Kraft Gott unter uns den Glaubenden am Wirken ist. Und jetzt ist die Frage, was ist es für eine Kraft, was ist es für eine Macht, die Gott hat? Und die erklärt er im Rest dieser Stelle, dieses Kapitels. Wie schaut seine Kraft aus? Ich lese jetzt vor, Vers 20. Es ist dieselbe gewaltige Stärke, mit der er am Werk war, als er Christus von den Toten auferweckte und ihm in der himmlischen Welt den Ehrenplatz an seiner rechten Seite gab. Damit steht Christus jetzt hoch über allen Mächten und Gewalten, hoch über allem, was Autorität besitzt und Einfluss ausübt. EU-Wahl. Er herrscht über alles, was Rang und Namen hat. Nicht nur in dieser Welt, sondern auch in der zukünftigen. Ja, Gott hat ihm alles unter die Füße gelegt. Und er hat ihn, den Herrscher über das ganze Universum, zum Haupt der Gemeinde gemacht. Sie ist sein Leib und er lebt in ihr mit seiner ganzen Fülle. Er, der alles und alle mit seiner Gegenwart erfüllt. Gott hat seine Macht in seinem Sohn bewiesen, dass es sich nicht zu schade war, Mensch zu werden und auf diese Welt zu kommen. Er hat seine Macht bewiesen durch die Auferstehung und gezeigt, dass er Tote lebendig machen kann. Und durch die Himmelfahrt und dass Jesus jetzt als König über allem eingesetzt ist. Ich habe da schon im Herbst ein bisschen drüber gepredigt, aber hier geht es vor allem um die Kraft und da ist eine ganze Liste von Autoritäten und Machthabern und Gewalten und Herrschern und alles, was Rang und Namen hat, jetzt und in Zukunft. Paulus listet hier alles Mögliche auf, was irgendeinen Herrschaftsanspruch hat. Und er sagt, es ist nicht genügend, weil Jesus steht über dem Allen. Der Vater hat ihm alles unter seine Füße gelegt. Psalm 8 ist das ein Zitat. Und dieser Jesus ist jetzt auch das Haupt der Gemeinde. Und das Wort Haupt, das verwendet er hier in einem bisschen einem Wortspiel. Ja, einerseits ist er das Haupt, derjenige, der dominiert über alles. Über das Gute, über das Schlechte, über das gesamte Universum. Aber andererseits ist Jesus das Haupt, der Kopf des Körpers, des Leibes. Und Leib wird in der Bibel oft für seine Gemeinde, für sein Volk benutzt. Also einerseits Jesus, derjenige, der über allem steht. Und das ist der gleiche Jesus, der seine Gemeinde und sein Volk führt. Und wir lesen, dass er mit seiner Fülle uns alle, sein Volk, erfüllen möchte. Und verbunden sein mit Jesus heißt, dass diese Kraft des Evangeliums, mit der er Tote vom Leben auferweckt, auch in unserem Leben wirken kann. Da geht es vor allem um das geistliche Leben und wieder Hinweis auf Epheser 2, da kommen wir noch dahin. Aber auch um die Tatsache, dass Jesus jetzt im Himmel über allem König ist. Und wenn wir zu ihm beten, wenn wir mit ihm reden, mit ihm sprechen und unsere Anliegen bringen, dann geht es nicht einfach nur, wie das oftmals gesagt wird, bis zur Decke und nicht weiter. Nein, es geht bis vor den Thron Gottes. Und der Herrscher des Universums hört unsere Anliegen. Jetzt haben wir kurz von dem Inhalt gesprochen des Gebetes, von der Berufung, der Macht und dem Erbe. Ich möchte jetzt noch mal ganz kurz zum Schluss auf die Form des Gebets eingehen. Zurück zum Beten an sich. Wir haben ja gesagt, Lobpreis und Fürbitte, das soll immer zusammenhängen. Und ich glaube, gerade dann, wenn uns es schwerfällt, dass wir für uns oder für andere beten, müssen wir Gott immer wieder im Lobpreis suchen. Lese ein Kapitel wie Epheser 1 und lese, wie wunderbar das Werk der Erlösung hier beschrieben wird und was Gott mit der Welt noch alles vorhat. Andererseits, wenn dir Lobpreis leicht fällt, dann schau, dass du die Fürbitte nicht vernachlässigst. Weil aus dieser Kraft, die wir von Gott im Lobpreis und im Dank empfangen, können wir auch immer wieder eine neue Perspektive erhalten, mit der wir unsere Anliegen vor ihn bringen können. Und es erinnert uns, mit wem wir da überhaupt sprechen. Das eine kann man nicht ohne das andere haben. Aber mit Gottes Hilfe können wir um Weisheit und Einsicht bitten. Einerseits, dass er in unserem Denken uns neue Einsicht schenkt und dass dieses dann konkret sich in unserem Leben auswirkt, in der Praxis wiederfindet. Und ich glaube, wir haben oft nicht das Gefühl, dass das so ist, dass sich Gottes Kraft wirklich auf unser Leben auswirkt. Ich möchte euch fragen, was wird sich ändern, wenn wir öfters, so wie der Paulus hier betet, füreinander beten würden? Was wird sich ändern, wenn wir dieses Gebet hier als Vorbild nehmen und es vielleicht täglich für uns selbst, für die Gemeinde, in unseren Hauskreisen, Gebetsstunden beten würden? Beten, dass Gott unsere Herzen aufs Neue erleuchtet, weil nur er ist derjenige, der das kann. Beten, dass wir die Hoffnung seiner Berufung, seiner Macht und seines Erbes erkennen. Und ich möchte jetzt schließen mit genau seinem Gebet und ich möchte diese Bibelstelle hier als Vorbild nehmen und ich möchte euch dazwischen immer die Gelegenheit geben, dass ihr entweder still in eurem Herzen oder vielleicht leise das nachsprecht und euch dieses Gebet hier als Vorbild nehmt. Keine Angst, auch wenn du noch nie gebetet hast. Beten, das ist ein Gespräch mit deinem Schöpfer, deinem himmlischen Vater. und er freut sich, wenn seine Kinder mit ihm reden. Ich bete es für uns. Vater, danke, dass dir alle Herrlichkeit gehört. Schenke uns geistliche Weisheit und Offenbarung. Schenke uns, dass wir dich immer wieder besser kennenlernen. Erleuchte unsere Augen des Herzens. Lass uns erkennen, welche Hoffnung du uns gegeben hast in unserer Berufung. Das reiche und wunderbare Erbe, das du bereithältst, erkennen. Und die überwältigend große Kraft, mit der du wirkst. Danke, Herr, dass es die gleiche Stärke ist, die du in Jesus Christus schon demonstriert hast. Danke, Jesus, dass du jetzt im Himmel bist und all unsere Gebete hörst. Danke, dass du das möglich gemacht hast durch deinen Tod am Kreuz und die Auferstehung. Und Jesus, wir bitten, dass du uns und unsere Gemeinde immer wieder erfüllst. Danke, dass du schon so vieles für uns getan hast. Und wir wollen dir vertrauen, dass du es auch in Zukunft gut mit uns meinst. Und ich schließe das Gebet mit Amen.